Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär.
Hello, hello, hello. Wir begrüßen euch, liebe Schädis, bei Bleibende Schäden 101.
Unsere Shady 101.
Ja, unsere 101. Folge steht auf dem Programm. Mein Name ist Kenan Hasic und zu meiner Rechten begrüße ich den wunderbaren, magischen, talentierten, manchmal, Leo Soledär. Und Leo, wir sind heute in einer ganz anderen Location als sonst.
Genau, falls es hallen sollte, liegt das nicht daran, dass wir uns in der Halle des Bergkönigs befinden, sondern wir haben einen neuen Aufnahmeort unlocked. Denn wenn wir jetzt mal ein bisschen durchgehen, wo haben wir überall schon aufgenommen? Wir haben bei mir daheim aufgenommen, sowohl in meinem eigenen WG-Zimmer als auch im WG-Wohnzimmer.
Genau, das waren so circa 89% aller Aufnahmen.
Ja, sagen wir mal so. Dann haben wir 2-3 Folgen mal bei dir in deiner alten WG aufgenommen.
Ganz genau.
Und dann haben wir natürlich viel im digitalen Raum aufgenommen.
Ja.
Dann haben wir 2 Folgen bei meinen Eltern mal aufgenommen.
Ja.
Und das eine Special-Folge mal natürlich beim lieben Daniel im Studio.
Im Filmkunstkino?
In den Filmkunstkinos haben wir mal eine Folge aufgenommen, beziehungsweise nur einen kleinen Teil.
Genau. Ne? Bei Daniel zu Hause.
Bei Daniel zu Hause, genau. Und jetzt haben wir einen neuen Aufnahmeort unlockt. Ich glaube, ansonsten haben wir noch nicht irgendwo anders aufgenommen.
Nö, man kann natürlich drüber reden, wo ich jeweils war, als wir in den digitalen Spaces unterwegs waren. Du warst in Frankreich.
Ich war in Frankreich und alles mögliche, das können wir ja alles noch sagen, aber nehmen wir mal den digitalen Raum als einen Raum. Dann haben wir jetzt heute einen neuen unlocked, nämlich deine neue WG. Du bist nämlich vor kurzem umgezogen. Wir haben es ja mal irgendwann im Podcast erwähnt, dass bei dir große Veränderungen emporsteigen.
Ganz genau.
Ja, und genau, hast hier ordentlich geräuchert, wie ich sehe, in deiner neuen Wohnung. Du bist also unter die Mystiker gegangen. Und Kenan, wie geht's dir denn?
Mir geht es eigentlich ganz gut. Das sommerliche Wetter hat mir gut getan die letzten Tage. Das Einräumen oder Einrichten ist ein, wie gesagt, immer noch ein langsamer Verlauf. Ich meine, du siehst es ja, wir sitzen in einer Wohnküche, die halb eingerichtet ist.
Ja, es gibt noch keinen Esstisch, es gibt noch keine Stühle.
Ja.
Das kommt noch.
Das kommt alles noch, aber es gibt eine Sitzgelegenheit, eine Couch, wo wir hier
Richtig.
Sitzen.
Richtig, auf der sitzen wir gerade. Noch kein Fernseher, das ist ein bisschen traurig.
Ja, die Fernseher sind in unseren Zimmern bisher, aber ein dritter wird noch kommen.
Ja, und ja, das ist doch eigentlich eine ganz schöne... Ja, ganz, ganz schöne Möglichkeit, wie man jetzt ein bisschen sich langsam einrichten kann. Da gibt's ja Schlimmeres.
Ja, genau. Ich bin bisher ganz zufrieden mit dem Wohnort. Auch die Lage, in der ich jetzt wohne, gefällt mir auch über weite Strecken. Ist nicht mehr so 100% zentral, wie ich vorher gewohnt habe, aber es ist eine nette Gegend.
Ja, kann man schon machen, ne? Also, du bist noch die gentrifizierten Wohlstandsmenschen.
Das hat mir eine ehemalige Arbeitskollegin auch letztens gesagt, so, bist jetzt unter die Gentrifizierten gegangen. Ich so, ja, wohl wahr.
Ja, so ist es halt.
Aber das ist halt, wenn man in Düsseldorf lebt, alles ist irgendwo aus einem Punkt mal urban für 3 Monate bis ein Jahr und dann wird es gentrifiziert.
Ja, außer da, wo ich wohne, da wurde noch nie gentrifiziert, glaube ich.
Möglich.
Es könnte sein, dass bald der nächste Gentrifizierungsfüller ansteht. Who knows?
Absolut, absolut. Von Berlin zu Düsseldorf zu dir, Leo.
Mir geht's ganz, ganz gut. Heute nicht so viel Energie und Elan gehabt, bin ich ehrlich, so ein bisschen. Deswegen musste mich ein bisschen durch die Folge ziehen. Aber die letzten Tage waren viel Arbeit, viel Stress und mittendrin auch ein bisschen Kino und Serien. Und das war ganz schön. Und ich habe mich jetzt mal noch, was ich gerade so in letzter Zeit schaue, so ein bisschen in die Paranormal Activity-Reihe reinbewegt. Dann nehme ich nämlich bald mit dem lieben Kollegen Patrick bei unserem Podcast Filmtoast, wo wir auch immer wieder mal zu hören sind, im Juni mal ein Format auf. Und da widme ich mich dieser Reihe, die dafür mal sorgte, dass sie der Grund ist, weshalb ich für mehr als 5 oder 6 Jahre keine Horrorfilme anfassen wollte, weil mir das zu scary war. Und es wird sozusagen jetzt gerade so eine Expositionstherapie. Genau, aber das ist das.
Das ist schön, dass du konfrontierst.
Ja,
konfrontiere genau. Deine Ängste.
Ich konfrontiere meine Ängste und sonst, ja, habe ich, um nochmal ein bisschen auf unsere letzte Folge zurückzugehen, ich habe von vielen nochmal gehört, so, ne, so richtig schöne Folge und sowas. Und zum Beispiel die liebe Marti, die unser Intro spricht, meinte auch nur so, ich bin immer noch, ja, irgendwie schuck oder ich finde es witzig, dass ich da einfach zu hören bin. Ich erschrecke mich jedes Mal. Und hat mir nämlich geschickt, wenn man bleibende Schäden googelt auf Spotify, sind wir in guter Gesellschaft mit einer Band namens Bleibende Schäden mit AE.
Ja.
Und einer Folge des Springer Medizin Podcasts zu Herpes Zoster, der bleibende Schaden.
Mein Gott.
Ja, genau.
Wir sind weit gekommen.
Wir sind weit gekommen. Und warum werde ich ein bisschen melancholisch und wehmütig? Weil heute ich eine Folge angehört habe, die letzte Folge des Podcasts Deine Homegirls, der von Josie Miller und Helen Fares gemacht war. Da hatten die beiden immer MusikerInnen und RapperInnen zu Gast. Aber auch Menschen einfach so aus der Öffentlichkeit so ein bisschen. Es ging immer auch so um Mental Health und ja, Kunst an sich und einfach ja sich ausleben, würde ich mal sagen. Und die haben jetzt auch gesagt, nach 8 Jahren beenden die sozusagen jetzt ihren Podcast. Und Begründung war halt, die wollen ein bisschen mehr wieder selbst Musik machen und mal reisen und sowas, ne, so Freiheiten genießen. Und meinten, ja, aber auf der anderen Seite schaut mal, wen wir alles überlebt haben. So ein bisschen, schaut mal, wer da war, wie wir gewachsen sind. Und wen wir alles überlebt haben in der Zeit. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, krass, das ist nämlich auch so ein Podcast, den ich schon relativ lange verfolge.
Wie lang?
Seit Beginn der Pandemie, würde ich sagen. So.
Okay.
Also habe ich dann schon...
Sind 4 Jahre mittlerweile.
Genau, ich habe dann auch 4 Jahre zumindest die dann auch gehört. Nicht jede Folge, muss ich ehrlich sein, aber trotzdem aktiv verfolgt so ein bisschen. Und es gibt viele Podcasts, die ich dann so höre. Und einer einfach, der schon länger da war, der jetzt einfach aufhört. Und dann denke ich mir, ja, schau mal, also wir haben es jetzt ungefähr 4 Jahre gemacht, so ein bisschen, die haben 8 gemacht und haben tolle Folgen gehabt und hat mich irgendwie dran erinnert, dass wir letzte Folge eigentlich noch meinten, ja, schaut mal, wen wir alles überholt haben und das war da irgendwie so ein bisschen, das schloss sich der Kreis.
Absolut, schöne Anekdote dazu.
Ja, aber sonst, ja, wie gesagt, alles lässig, ne?
Ja, nochmal kurz zu dem Podcast verfolgen. Ist ja auch so ein bisschen interessant, weil du verfolgst ja auch die Menschen, es ist ja auch irgendwie ein Teil deines Lebens, wenn du regelmäßig bei einem Podcast dabei bist und wächst ja auch mit den Menschen zusammen. Du hörst ja mal über die Veränderungen. Ich meine, wir reden jetzt nicht ausführlich über unser Privatthema, wir lassen ja immer mal so kleine Sprinkle ertönen. Und ich meine, was ist auch so bei uns passiert? Wir haben unsere Bachelorabschlüsse damals gemacht,
genau.
Master gemacht.
Ich bin gerade dabei, einen Master zu machen.
Wohnungsumzug.
Ich war im Ausland, du bist umgezogen. Und natürlich, wir machen hier keinen Gossip-Podcast oder so einen Laber-Podcast, wo wir dann super viel über unsere familiären Verhältnisse reden oder sowas.
Oder das, was uns im Privaten passiert.
Genau, aber wir lassen es doch dann manchmal so durchscheinen, ne? So ein paar Sachen haben wir ja dann doch, die wir erwähnen und sowas. Und
genau.
Einfach auch eine charakterliche Veränderung. Und das habe ich zum Beispiel bei anderen Podcasts, die ich vielleicht seit 10, 12 Jahren verfolge, wo ich mich verändert habe. Ich werde auch dieses Jahr 26 und es gibt manche Podcasts, die verfolge ich seit ich 14, 15 bin.
Ja.
Und da merkt man natürlich dann auch die Veränderung, sowohl bei den Leuten, die vielleicht in der Zwischenzeit ein Kind bekommen haben, neue Jobs angefangen, geheiratet haben, wo der Podcast gewachsen ist, wo der Podcast geschrumpft ist zum Beispiel.
Total.
Und das ist auch natürlich super spannend und wie Folgen zum Beispiel sich verändert haben, wo man vielleicht gesagt hat, man hat sich mal eine Zeit lang auseinandergelebt, wie bei einer echten Beziehung so ein bisschen, das ist ja ein bisschen die parasozialen Beziehungen zwischen PodcasterInnen und sowas.
Total.
Also super spannend.
Ganz genau. Aber wir haben ja jetzt natürlich ein bisschen lang drumherum geredet über Veränderungen und so weiter. Ich meine, was wir thematisch immer machen, ist ja natürlich uns die Veränderungen und auch das Bleibende, sag ich mal so, innerhalb einer Kultur anzuschauen und ich würde sagen, wollen wir heute mal wieder einsteigen ins Tagesgeschäft?
Ja, können wir machen. Und dann würde ich sagen, Kenan, wollen wir mit einem kleinen Arthouse-Tipp starten?
Finde schon. Lass uns ins Künstlerische gehen.
Dann kommen wir gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Und da sind wir. Es ist Aufnahmedatum der 17. Mai und wir sterben.
Und wir wären fast um 18.18 Uhr gestorben.
Wir wären fast um 18.18 Uhr gestorben.
Schade. Das ist 18.16 Uhr nämlich.
Ja, 18.16 Uhr Sterbedatum. Jetzt denken man sich vielleicht, was ist denn jetzt los? Was reden die Jungs? Die jungen Männer. Aber ja, nein. Wir reden heute über Sterben. Ein Film, der einen tragischen Titel hat, aber nicht gerade unbekannt für viele sein könnte, die gerade in den letzten Wochen mal in Filmkunstkinos gegangen sind oder an ihnen vorbeiliefen, denn das Plakat von Sterben ist relativ einprägsam, würde ich sagen, und zweitens ist dieser Film gerade so ein bisschen in der, ich sag's mal, Film und Kunst-Bubble so ein bisschen, vielleicht so einer der größten deutschen Filme und belegt es auch mit einem sehr guten Platz in den Kinocharts, in den Arthouse-Kinocharts. Kenan, du meintest im Vorgespräch, Sterben, dieser Film, liegt gerade auf Platz 1 der Arthouse-Kinocharts. Jetzt, was bedeutet das? Kenan, hast du vielleicht ganz kurz so die Info, ist Arthouse-Kinocharts nur Filme, die in den Arthouse-Kinos laufen oder die von unabhängigen Produzenten, ProduzentInnen produziert wurden, oder was bedeuten diese Arthouse-Kinocharts und welchen Stellenwert muss man dem beimessen?
Es gibt ja immer zwei verschiedene Charts. Es gibt ja einmal die klassischen deutschen Kinocharts.
Da, wo Chantal im Märchenland auf Platz 1 ist.
Beispielsweise, genau. Und man hat dann getrennt davon natürlich nochmal, um auch das Arthouse-Kino oder das Programmkino, also Filme, die auch in den Programmkinos laufen, da nochmal zu erfassen und halt auch da zu sehen, wie läuft es ja gerade innerhalb dieser Trennung. Es gibt halt eben die Zahlen, die natürlich an den großen Cineplexen halt entstehen, und es gibt halt eben die Trennung in den Programmkinos, und da schaust du auf die Zahlen eben, wie sind dort die BesucherInnenzahlen innerhalb der kleinen Programmkinos, kommunalen Kinos und ja, Sondervorstellungen und Schlag mich tot. Das fließt dann dort alles mit ein, da ziehen sie dann auch quasi die Rückschlüsse daraus. Also es ist bezogen, Chantal Märchenland fällt da zum Beispiel raus, weil der eben in keinem Programmkino läuft beispielsweise.
Ja, also sozusagen ist das jetzt ein Film einfach, der ist in diesen Charts, weil der einfach eben nur da läuft so ein bisschen.
Ja, genau.
Anders Filme wie jetzt zum Beispiel The Fall Guy, über den wir jetzt nicht reden, der läuft sowohl im Arthouse als auch im Multiplex-Kino, der wird da wahrscheinlich
genau,
nicht auftauchen.
Genau. Sterben hat ja auch einige Plex-Kinos, die er da bekommt, aber deshalb auch natürlich ein bisschen höher gewichtet ist, weil er halt natürlich mehr Screening-Möglichkeiten auch bekommt und auch von mehr Kinos eingesetzt wird. Das darf man natürlich auch nicht mal vergessen, dass solche Indikatoren ja auch immer eine große Rangfolge spielen. Manchmal hast du den Arthouse-Kinocharts, wenn du in den unteren Plätzen guckst, sind das ja wirklich Filme, die halt eine Woche in 18 Kinos deutschlandweit oder so gespielt werden.
Genau, also ja, ein Blockbuster im Arthouse-Kino, so ein bisschen könnte man sagen. Denn was ist Sterben genau? Sterben, hier mal kurz die Hard Facts, wie man im Englischen sagt. Sterben ist ein neuer Film von Matthias Glasner. Ich bin ehrlich, Matthias Glasner hat mir nicht wirklich was gesagt, beziehungsweise ich konnte mir jetzt nicht so viel damit, ja, verbinde jetzt nicht so viel mit ihm.
Sein bekanntester Film ist Der freie Wille mit Jürgen Vogel.
Genau, das habe ich danach recherchiert und dann habe ich gesehen, dass ich den nicht gesehen habe. Und das ist so ein bisschen das Ding, er ist nicht so der große Oscar-Röhler-mäßige Typ wie im deutschen Arthouse-Kino oder so.
Von Donnersmarck.
Florian Henkel von Donnersmarck, Wim Wenders, Tom Tick war so ein bisschen, sondern eigentlich eher jemand aus der zweiten, dritten Reihe, kann man so ein bisschen sagen.
Total. Und ich glaube, jetzt auch durch diesen Film natürlich jetzt erst wirklich sein Name in den Medien überhaupt groß besprochen wird. Auch abseits der nischigen Feuilletons oder sowas.
Genau. Und Sterben kann aber vielleicht nicht mit dem größten Regienamen aufkommen, aber natürlich mit einem krassen Cast für eine deutsche Arthouse-Produktion.
Der hat wirklich das auch
sagen,
in sich. Ja.
Genau, wir haben Lars Eidinger, wahrscheinlich allen bekannt aus unzähligen Filmen. Über den muss ich nicht so viel erzählen, glaube ich.
Auch außerhalb vom Film ist er natürlich einfach eine sehr tragende Persönlichkeit für die Kulturszene.
Genau, egal ob Theater, DJing, der war in Musikvideos von Deichkind dabei, also alles Mögliche gemacht, ne? Dann haben wir Corinna Harfuch, die man kennt aus Filmen wie Das Parfum, Der Untergang, Knockin' on Heaven's Door, Berlin Calling. Die hat immer so eine, ja, so war irgendwie immer so da, würde ich sagen,
man,
im deutschen Arthouse-Kino.
Man muss ja schon in Stellenwert natürlich auch einreihen, dass sie gerade für den Arthouse-Bereich eine der A-List-Schauspieler
genau,
ist.
Total.
Also sie tut ja auch alles, von Fernsehverfilmungen bis wirklich hochgradiges oder hochklassiges Arthouse-Kino, war sie überall mit dabei.
Genau, wir sehen auch ihren Sohn in diesem Film, nämlich Robert Gwiesdek, den manche vielleicht auch unter dem Namen Captain Pan kennen, als Rapper sozusagen.
Ganz, ganz witzig übrigens zu Robert Gwiesdek, das haben erst jetzt, glaube ich, einige Leute erst erfahren, durch auch seinen aktuellen Film, den er ja auch als Regie gerade rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob wir über den heute reden.
Ich glaube, den
werden
wir eher rauslassen.
Genau, dann lass mal es kurz nochmal nebenbei erwähnen, dass wir den auch noch gesehen haben.
Der Junge, dem die Welt gehört.
Ganz genau, hat Robert Gwiesdek Regie geführt. Das spielt auch Corinna Harfuch auch mit. Und ich weiß so, da sind ein paar Leute auf mich zugekommen, die meinten, wir wussten gar nicht, dass er der Sohn von ihr ist.
Ah, ich dachte, so, die wussten nicht, dass er Rapper ist. Also,
Das wissen auch tatsächlich Leute, die halt damals zur Zeit groß geworden sind oder sich einfach mal mit ihm auseinandergesetzt haben.
Ja, genau. Also er ist auf jeden Fall der Sohn von ihr und von Michael Gwiesdek, der vor vier Jahren verstorben ist.
Ich glaube, vier müssen es jetzt mittlerweile sein.
Da waren wir nämlich gerade gestartet mit dem Podcast, glaube ich, als der verstorben ist. Genau, und ja, Michael Gwiesdek, eben auch großer Schauspieler, sie große Schauspielerin, der Sohn, Schauspieler. Man würde vielleicht von einem Nepo-Baby sprechen. Ja, und dann haben wir noch Lilith Stangenberg, die man jetzt einfach vom Namen vielleicht weniger kennt als die anderen, aber auch ein paar Mal schon gesehen haben könnte.
Sie ist halt jetzt auch unter den Arthouse-Cineasten in Deutschland, sag ich mal so, jetzt ein bekannterer Name geworden. Sie hat ja sowas wie Blutsauger mitgespielt, Seneca, A-I-O-U beispielsweise.
Der Start gegen Fritz Bauer so ein bisschen. Also,
genau.
Bevor wir ins Name-Dropping da gehen, einfach so ein bisschen. Und dann noch Ronald Zerfeld, würde ich schon sagen, den muss man nennen als, ja, als kurzzeitiger Liebespartner.
Genau. Und, genau. Und nicht zu vergessen, Saskia Rosenthal ist auch noch dabei. Genau. Die wäre auch mal im Podcast mal als eine der großen Schauspieltalente auch mal angepriesen haben, in damals für Fabian.
Genau, auch nicht so alt, merke ich immer. Genau, sie ist auch dabei. Also man sieht doch ein relativ bekannter Cast für diese Arthouse-Sparte. Und da würde ich eben sagen, worum geht's denn da in Sterben? Kenan, hast du eine kurze Zusammenfassung, worauf wir uns da freuen können?
Ja,
wenn wir uns darüber freuen können.
Wir blicken auf das Leben einer Familie, die Familie Loonies nämlich. In mehreren Kapiteln wird nämlich erzählt von dem Schicksal dieser Familie, beziehungsweise von ihrem Leben, dass sich alles rundherum dreht, dass der Vater der Familie nämlich krank geworden ist. Und dieser Fall blickt dann so ein bisschen auf die Strukturen innerhalb dieser Familie. Man merkt schnell, es ist eine Familie, die nicht wirklich mehr synchron miteinander ist, die nicht wirklich intakt ist. Und wir verfolgen allen voran halt eben die Mutter Lissy, Sohn Tom und Tochter Ellen. Werden alle in verschiedenen Kapiteln aufbereitet. Die Kapitel vermischen auch untereinander, dass die halt immer in ihren kleinen Geschichten auch immer auftauchen untereinander. Und wir erleben sowohl den Alltag, den Umgang mit Verlust, Berufsalltag zum Beispiel bei Tom, also Lars Eidinger, der quasi Dirigent eines Stücks ist, das Robert Wiesteck-Figur, die heißt nochmal Bernard,
ja,
geschrieben hat. Das Stück heißt auch eben Sterben.
Genau, daher kommt der Titel des Films.
Genau, er hat auch gleichzeitig eben halt mit Lissy, seiner Mutter, halt ein sehr entfremdetes Verhältnis. Seine Schwester Ellen ist von der Familie quasi, ist gar nicht mehr wirklich da.
So ein bisschen das schwarze Schaf.
Schwarze Schaf, hat ein Alkoholproblem. Und arbeitet in einer Zahnarztpraxis und fängt eine Affäre mit einem der Chefärzte dort an.
Genau, also man merkt, es ist so ein Anatomie einer Familie so ein bisschen, möchte
ganz
man
genau
sagen. Es seziert dieses Familienglück in Anführungszeichen und zeigt ein bisschen, was schief läuft und ob diese Familie nicht so ist, dass viele deutsche Familien eine kleine Familie Loonies in sich innewohnen haben, würde ich mal sagen.
Ich glaube ja, weil man, ich glaube, was in Deutschland ja auch immer gerade in Medien, in medialer Landschaft, in der Werbung auch immer versucht, wird natürlich auch erklärt zu werden, dass eine Familie immer etwas Beständiges ist, etwas, was aus Liebe geschieht, immer etwas, was immer ein Rückzugsort eigentlich für viele dasteht. Und blickt man eigentlich hinter dieser Fassade, die aufgebaut wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, merkt man, dass diese Brüche auch einfach da sind, diese Risse, gerade auch im Modernen, in unseren Generationen halt immer stärker wird, weil die Verhältnisse auch immer jetzt mehr auch gerade medial aufgearbeitet werden. Und ich finde, Sterben reiht sich da auch schon gut ein in das Genre von dysfunktionalen Familien.
Ja, als jemand, der sich ja viel universitär auch so mit dieser BRD Noir und diesem, ja, dieser Bundesrepublik und allem, was da so ein bisschen schief lief, so ein bisschen unaufgearbeiteten Geheimnissen und dem schwelenden, unterschwelligen Faschismus, der anscheinend immer wieder kommt, beschäftigt hat im Rahmen von Bachelorarbeit und auch Seminaren in der Uni, finde ich diesen Film eigentlich sehr bezeichnend, weil wenn man sich anschaut, wann sind diese Eltern, also Lissy und Gerd Loonies, der Vater,
genau,
den man auch kurz hervorheben muss, der eben Parkinson krank ist und auch dement am Ende.
Ja.
Wann sind die ungefähr geboren? Kann man sich so denken, die wahrscheinlich irgendwann zwischen 1930 und 1940 geboren sind, denke ich mal, so ein bisschen.
Das kommt gut hin.
Ja, oder vielleicht ein bisschen jünger noch, so vielleicht so 35 bis 45 vielleicht.
Ja.
Und da merkt man irgendwie, dass da ein ganz gutes Familienschicksal porträtiert wird, so ein bisschen. Nämlich eine Familie, die irgendwie ja nicht viel miteinander kommuniziert haben muss, die sehr viele Geheimnisse untereinander hat und wo wirklich da sozusagen dieses, wir arbeiten einfach und dann geht's mal besser und dann, ja, passt das schon, einer sehr niedersächsisch-norddeutschen Familie, die jetzt gar nicht so traditionell ist. Das geht hier gar nicht um so ein traditionelles Geschichte einer, also so wirklich die Buddenbrooks auf Süddeutsch oder
genau,
sowas.
Genau, und es geht auch weniger um ideologische Konflikte, die halt einfach entstehen, weil jetzt Tochter und Sohn halt andere Zugänge von Kultur oder mit dem Leben an sich gewonnen haben, weil sie in Berlin oder sowas wohnen.
Genau, das ist gar nicht das. Es ist eher wirklich so, dass das ist eine Familie, wo man sich denkt, ja, okay, die Lunis haben sich einfach nicht mehr lieb, so ein bisschen.
Genau.
Und vielleicht hatten sich die Lunis niemals lieb, so ein bisschen.
Eben. Es stellt eben die Frage, was passiert denn mit einer Familie, die halt irgendwie nie wirklich das Wort Liebe in ihren Gefühlen verordnet hat? Oder was passiert, wenn du aus der Liebe herausgefallen bist?
Und das, finde ich, schafft dieser Film sehr, sehr gut einzufangen, auf verschiedenen Ebenen. Nämlich, wo man merkt, diese Lieblosigkeit, und das meine ich nicht im Sinne von, wie es einrichtet, sondern wirklich dieses fehlende Gefühl von Liebe macht sich in allen drei Biografien ziemlich sichtbar, so ein bisschen.
Ja.
Da sagt auch, ist kein großer Spoiler, aber da sagt die Mutter mal dem Sohn, ja, ich habe dich einfach mal fallen gelassen. Und dann, anstatt dass ich dich aufgehoben habe, bin ich einfach rausgegangen, weil ich mochte dich einfach nicht. Ich mag dich einfach nicht.
Ja, wahrscheinlich der besten Szenen auch des Films, in dem Lissy und Tom miteinander sprachen, nachdem Gerd, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, in dem Film gestorben ist. Das passiert relativ früh.
Der Film heißt Sterben, also dass da eine Person stirbt, mindestens, war, glaube ich, vorherzusehen.
Natürlich. Und da reden die halt statt über den Vater, reden die halt über das Verhältnis zueinander. Und da wird halt eben auch nochmal reiner Tisch gemacht.
Ja, genau. Aber man muss sagen, Sterben ist jetzt nicht so ein 90-Minuten-Kammerspiel. Das ist schon so ein... Es ist angelegt als 3-Stunden-Epos, muss man sagen.
Ja.
Es ist nicht umsonst auch so, dass manche Leute sagen, dass er gute Chancen haben könnte, der deutsche Kandidat für die Oscars zu sein. Ich glaube, der größte Kandidat, der ihm da in die Quere kommen könnte, wäre Das Licht, der neue Film von Tom Tykwer.
Ja.
Der auch, glaube ich, mit Lars Eidinger ist, der irgendwann dieses Jahr noch rauskommt.
Ja, Tykwer ist ja generell jetzt nochmal sehr stark in den Medien, jetzt gerade wieder unterwegs.
Genau, und da ist natürlich jetzt die Frage, könnte das klappen? Auf der anderen Seite, dieser Film dauert 3 Stunden. Das heißt, da muss wirklich Sitzfleisch vorhanden sein.
Ja, und der Film ist auch langsam erzählt,
genau,
aber nicht langweilig.
Eben, das ist nämlich das Ding. Da möchte ich sagen, man braucht viel Sitzfleisch und der ist langsam erzählt. Das ist nicht so, wo man sagt, oh, das hat sich gar nicht angefühlt wie 3 Stunden. Das fühlt sich schon an wie 3 Stunden.
Ja, ja,
aber das ist nicht schlecht gemeint, finde ich, weil der schon da sehr viel richtig macht, sich Geschichten zu erzählen.
Weil er auch wirklich schön geschauspielert ist von allen. In meinen Augen haben wir hier vielleicht die beste Leinwand-Performance von Lars Eidinger gesehen, weil eben Lars Eidinger, ihr müsst euch ihn als Typ immer vorstellen, der natürlich auch immer eine etwas künstlerische Figur mimt. Du hast immer das Gefühl, du siehst ihn selbst immer auf der Leinwand und du hast immer so ein gewisses alter Ego, was er dann auf die Leinwand transportiert und du hast das Gefühl, dass du immer nur das zu sehen bekommst. Es gibt eine Serie noch in Frankreich, wo er noch mitspielt, da spielt er auch mal was anderes, eher mal Web heißt, die kann ich auch nur sehr empfehlen, aber hier hast du das Gefühl, hier siehst du mal wirklich eine verletzliche Seite von ihm. Du siehst etwas, das nicht großartig voller Kitsch, sich in Kitsch suhlt oder sowas, sondern du hast so ein Gefühl, du blickst auch irgendwie auf diese Person, Lars Eidinger, als ob irgendwie diese Rolle, Tom, auch irgendwie so ein Abbild seiner selbst auch sein könnte.
Ja, es ist wirklich vielleicht die beste Lars Eidinger Darstellung, die es gibt, obwohl ich eigentlich großer Lars Eidinger Fan bin. Aber ja, es ist wirklich ein richtig guter Film. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da reinzugehen und euch das zutrauen könnt und wollt, geht rein. Also von uns beiden gibt es eine Empfehlung dafür. Es ist, glaube ich, einer der besten deutschen Filme, die dieses Jahr auf jeden Fall zu sehen sein werden.
Auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt, den auch im Kino zu schauen. Ich bin sehr gespannt, wie die Rezeption dann wirklich am Ende des Jahres sein wird, ob er sich auch irgendwelchen Toplisten wiederfinden kann. Und auch, ne, man hat ja auch beim Deutschen Filmpreis natürlich gesehen, der hat da schon seine Preise gewonnen und hat auch dadurch auch ein Momentum auch erhalten, weswegen er auch aktuell immer noch auf wirklich bessere ZuschauerInnen-Zahlen hat, als noch am Startwochenende.
Genau. Das Einzige, was ihm vielleicht ein bisschen fehlt, sind junge Menschen. Deswegen, weil ich sag mal so, wir waren ja da drin und...
Ja, es ist sehr auf ein älteres Publikum abgezielt, natürlich.
Also beziehungsweise gar nicht, glaube ich, darauf abgezielt, aber es ist wirklich, also er wird eigentlich fast nur von einem älteren Publikum besucht. Ich glaube, wir waren die einzigen Menschen unter 50, würde ich sagen, in diesem Kino.
Ja, das unterschreibe ich.
Vielleicht sogar 60. Deswegen, wenn euch so ein Film interessieren könnte und ihr da nicht vor dieser Länge zurückschreckt, geht ins Kino und schaut euch Sterben an.
Ganz genau.
Was anschauen könnte, verraten wir euch gleich nach einem kleinen kurzen Trenner, nämlich dann geht's in den Serienbereich.
Genau, wir greifen wieder eine Serie auf, die wir schon mal eingeleitet haben hier in diesem Podcast vor ein paar Folgen. Und zwar
X-Men.
Ganz genau, X-Men. Das müsste ja ungefähr vor 4, 5 Folgen gewesen sein.
Ja.
Denn ja, vor 5 Wochen müsste es ungefähr gewesen sein, da ist die Serie...
Nee, vor 5 Folgen, nicht vor 5 Wochen.
Bestimmt, stimmt, stimmt. Vor 5 Folgen war das. Da haben wir über die ersten Folgen von der animierten X-Men 97-Serie geredet.
Richtig.
Und die ist jetzt seit 2 Tagen offiziell auch ausgelaufen, auf Disney Plus zu streamen gewesen. Und ja, wir haben uns alle Folgen natürlich auch angeguckt. Und wir haben ja gesagt, wir als X-Men-Fans haben ja letztes Mal so ein bisschen eingeordnet, welchen Stellenwert natürlich die Filme, der Comic und auch die Animationsserie, das für mich auch zum Beispiel hatte, als jemand, der dir damals als Kind schon gesehen hat und dann nochmal jetzt gerewatcht hat. Du hast jetzt ja auch nochmal
genau, ich habe
komplett
3 Staffeln jetzt geschaut.
Okay.
Genau, in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Zeit für die X-Men, aber ich finde es, ja, ein sehr spannender Punkt. Ich hatte ja wirklich ja den Bezug eher dann zu den Filmen auch und wir sind beide riesige Fans der X-Men-Filme.
Ja.
Also wie gesagt, würde ich fast schon sagen, also wenn man auch da die Filme rund um Logan und Wolverine mit einbezieht, würde ich sagen, dass da mindestens 2 der besten, also wenn man eine Top-10-Rangliste bei mir machen würde, der besten Superheldenverfilmung aller Zeiten, würden mindestens 2 X-Men-Filme reinkommen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das Potenzial, also einer auf jeden Fall.
Nämlich Logan?
Ja, Logan ist mit Abstand der beste Film.
Und ich würde sagen, dass sogar 2 andere, also einer auf jeden Fall bei mir das Potenzial hätte,
ja.
Nämlich X-Men Days of Future Past, den ich
ja.
einen fantastischen Blockbuster finde.
Den ich auch sehr mag.
Und den 2. X-Men, den ich auch sehr, sehr mag.
Ja, X-Men 2 gehe ich auch mit. Bei Days of Future Past, den habe ich seit Kinostart nicht mehr gesehen.
Ich auch nicht.
Ich würde den gerne nochmal sehen, um zu schauen, wie er sich anfühlt. Aber ich habe den damals auch sehr gemocht. Generell, 2014 kam er damals im Kino und 2014, das war ich sage, ich habe häufig die Diskussion mit Luca und Kollegen von uns, dass das das beste Kinojahr ist, das ich, seit ich Cineast bin, erlebt habe.
Seitdem du Cineast bin. Davor warst du einfach Kinogänger, aber seit 2014 bist du Cineast.
Naja, ich sag mal so, ich glaube 2012 Kenan war noch nicht so häufig im Kino als danach 2013, 2014 Kenan.
Ja, okay, also.
Spätestens als ich für mich entschlossen habe, auch mal allein ins Kino zu gehen, dann hat sich da nochmal einiges verändert.
Mhm. Okay, dann. Seit 2014, da war ich noch nicht Cineast.
Ja.
Das war ich dann erst ab 2017, glaube ich.
Oder seit ich aktiv ins Kino gehe, kann man
ja,
natürlich auch sagen.
Ja, ne, aber wirklich, also kann ich verstehen, ne? Also
ja.
Wie gesagt, die X-Men sind für uns beide wichtig gewesen. Wir haben schon damals gesagt, die ersten paar Folgen haben uns echt gut gefallen. Jetzt ist die Frage,
konnte das Niveau gehalten werden?
Was hatten wir für hohe Erwartungen so ein bisschen, die bestätigt wurden? Ich würde sagen, wo es super gefiel, war, glaube ich, die Art und Weise, wie Story erzählt wird. Dass sich ein bisschen mehr Zeit genommen wird. Man hat jetzt immer zwischen 30 und 40 Minuten ungefähr, würde ich sagen, pro Folge. Man hat es genutzt, um Dialoge mal wirklich auszuerzählen, nicht nur One-Liner und so ein bisschen was hingeschrieben, sage ich mal.
Ja.
Und um eine kohärente Story zu erzählen, die vielschichtiger und facettenreicher ist. Und auf der anderen Seite irgendwie dieses Universum neu zu ordnen und vielleicht einen neuen Einstieg zu bieten für viele Leute.
Ja.
Jetzt ist die Frage, Kenan, in deinen Augen, konnte das funktionieren? Manche sagen, Folge 5 dieser Staffel war vielleicht eine der besten Serienfolgen aus dem Marvel-Universum jemals. Was würdest du sagen, kann X-Men 97 deinen hohen Erwartungen gerecht werden?
Ja, tatsächlich. Ich mochte es, weil du hast mir wirklich Gedanken gemacht. Du hast da Leute sitzen gehabt, die sich wirklich das Ding von vorne bis hinten vorher angeschaut haben. Wo waren wir? An welchem Punkt sind wir? Und was können wir erzählerisch noch reinbringen? Und wie schaffen wir es auch, das Universum werketreu auch weiterhin darzustellen? Wir machen keine großen Veränderungen und lassen jetzt plötzlich alle Charaktere so sich verhalten, wie sie es halt nicht sind, sondern du gehst halt tiefer nochmal auf die Psyche der Charaktere ein und was das aus sie macht. Folge 5 hast du schon sehr richtig erwähnt, ist wahrscheinlich mit dem Dreiteiler, den sie am Ende, wenn du das als eines zählst, das Stärkste, was du seit den letzten 2-3 Jahren im Marvel-Universum auch gesehen hast. Weil das einfach eine super berührende, super emotionale Folge ist, die halt mit einem sehr schönen Was-wäre-wenn-Szenario auch gespielt hat.
Ja.
Die mich auch emotional total mitgemacht hat. Und ich denke mir immer wieder, es sind nur 20 bis 30 Minuten und man schafft das innerhalb von einer Folge so viel mit reinzubringen, so viel Gewicht, so viele Emotionen innerhalb von einer Figur reinzubringen. Und gerade diese Figur, über die wir natürlich auch gleich nochmal sprechen können, wird halt auch so viel gemacht.
Nämlich Magneto.
Magneto, ja.
Richtig. Ja, Magneto, über die können wir ganz kurz reden. Wir wollen euch nicht zu viel von der Serie vorwegnehmen. Einfach noch so ein bisschen vielleicht Magneto rausnehmen, weil sie vielleicht die spannendste Figur ist, würde ich sagen. Und neben Wolverine würde ich vielleicht sogar sagen, die bekannteste X-Men-Figur, würde ich. Und Professor X natürlich.
Ja, definitiv Magneto ja auch in dem Film heute auch immer natürlich einer der beliebtesten Charaktere auch gewesen.
Weil von tollen Schauspielern immer gespielt, muss man sagen.
Absolut.
Mit Ian McKellen und Michael Fassbender.
Und halt der Stempel natürlich für einen Serienarchetypen oder einen Archetypen im Comics, wo man so redet von, wir haben einen komplexen Bösewicht, der halt auch immer wieder die Seiten wechselt, in Grauzonen verweilt. Und wir haben ja schon den Einstieg besprochen. Er startet quasi oder beendet die erste Folge damit, dass er halt der neue Anführer der X-Men sein will.
Genau. Und zu Beginn ja auch recht sympathisch so in Anführungszeichen ist und für richtige Werte einsteht. Und dann sich wieder sehr viel Vielschichtigkeit einfach aufzeigt. Und das finde ich, das ist sehr, sehr gut gelungen.
Ja.
Ich finde, dass Magneto eine super spannende Figur schon immer war. Und ich glaube, in aktuellen politischen Diskursen kann man da viel über diese Figur reden. Und
absolut.
Da möchte ich mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil da könnte man, glaube ich, ganze Hausarbeiten drüber schreiben,
ein bisschen. Ich möchte tatsächlich aber glaube ich, es gibt eine Comic-Reihe, die ich vielleicht nochmal ein nahelegen würde. Es gibt nämlich eine... Ich meine, es müsste 5- oder 6-teilige Comicreihe sein, die Magnetos Vergangenheit mal und Kindheit betrachtet hat. Schaut euch die mal an und da lernt ihr sehr viel, glaube ich.
Weißt du, wie die heißt?
Müsste, ich glaube wirklich, glaube ich, Magneto Early Years oder sowas hieß die.
Okay. Gibt's sicher irgendwo zum Nachschauen. Auf jeden Fall Magneto, wie gesagt, eine spannende Figur und ich glaube, man versteht durch diese Figur so ein bisschen, warum wir beide die X-Men mögen. Ich würde nicht sagen, dass Magneto meine Lieblingsfigur ist.
Magneto Testament hieß das.
Magneto Testament.
Ja.
Ich glaube, wir sind beide nicht der Meinung, dass Magneto unsere Lieblingsfigur der X-Men ist, aber sie ist vielleicht die Figur, die es spannend macht, warum man diese Serie so sehr liebt, so ein bisschen.
Ja, und das ist auch die Figur, die man auch am ehesten verstehen kann, warum sie so handelt, woher sie kommt, warum sie einen Abscheu gegen Menschen hat. Und das versteht man auch einfach wirklich, wenn du halt die Psychologie dieser Figur oder die Psyche, ja gesagt, einfach analysiert hast. Und ich finde, abseits auch von Magneto bringen sie auch verschiedene Spielereien. Ich meine, Genosha war ja schon immer auch in der alten Serie, dieser Mutantenstaat, der thematisiert wird, ist eine super interessante Idee, was dann halt passiert, wenn du halt mal so mit so einem unabhängigen Staat arbeitest. Dann hast du mit Rogue zum Beispiel eine Figur, mit der du super viele interessante Entscheidungen auch triffst in der Staffel. Und natürlich dieses Love Triangle, was halt in allen X-Men kanonischen Werken halt immer eine Rolle spielt. Jean Grey, Cyclops und Logan. Und ich finde
AKA Wolverine und Scott Summers, genau. Also
ganz genau.
Und das Challengers, der super.
Ja, man kann es quasi so betrachten und es ist ja immer wieder sehr spannend zu sehen, was die für neue Facetten auch reinbringen. Auch gerade am Ende ist auch da wieder natürlich in der Hinsicht sehr, sehr emotional.
Total. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie geworden. Ich hatte eh schon nicht hohe Erwartungen, aber ich war schon begeistert, aber ich muss sagen, ich glaube, ich muss mir die persönlich, das ist mein einziger Kritikpunkt, aber der liegt auch ein bisschen an mir, ich muss mir die nochmal anschauen, um wirklich alles nochmal nachzuvollziehen, weil ich habe das manchmal so ein bisschen weggeschaut, während ich so abends müde war und so im Bett lag, so ein bisschen. Ich möchte mir gerne nochmal einfach bei vollem Bewusstsein, das klingt so, als wäre ich die ganze Zeit auf irgendwelchen Magic Mushrooms abgehangen, aber ich möchte mir wirklich mal so nochmal wirklich total bewusst diese Serie anschauen und schauen, gibt es vielleicht so kleine Anhaltspunkte, die vielleicht schon früher erwähnt werden, was sind irgendwelche Querverbindungen. Und vielleicht auch da mal ein bisschen Background-Recherche machen und mich mehr in die Comics einlesen, weil ich habe ein paar Comic-Reihen gelesen, der X-Men aber nicht alles.
Mhm. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich bin, jetzt wurde gerade das mit Magic Mushrooms erwähnt. Es gibt ja eine Folge, ich meine, das ist die 6. Folge, wo sie das Internet quasi thematisieren. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, es spielt ja immer auch im Jahre 97 und da haben die mal eine Virtual Reality-Folge auf jeden Fall mit reingebracht.
Fand ich super.
Ist eine nette Filler-Folge, was auch, finde ich, so eine Serie auch mal haben darf. Und das hat auch Spaß gemacht, aber ich kann verstehen, wenn du da auf dem Trip bist, dann kann das ganz, ganz witzig werden.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich würde gerne da noch ein bisschen alle Folgen anschauen, so ein bisschen wirklich auch noch mal ein bisschen mir Background aneignen. Aber allein zum Wegschauen lohnt sich diese Serie schon mal. Also, man braucht hier kein großes Background-Wissen, deswegen, wenn ihr jetzt noch nicht gesagt habt, X-Men 97, sollte ich mir anschauen, worauf wartet ihr noch?
Ganz genau. Und wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich zu einer zweiten Staffel kommen kann.
Also es gibt auf jeden Fall Cliffhanger genug.
Ja, das Ding ist halt nur, es wird spannend zu sehen sein, wie es natürlich mit dem Showrunner weitergeht. Ne? Es gibt, du hast ja die News mitbekommen, quasi bevor die Serie prämiert ist, war ja der Showrunner Bo DiMaio heißt der.
Ja.
Ja, nicht mehr involviert im Projekt gewesen. Und wurde nämlich entlassen, noch bevor die Serie online gegangen ist. Und deshalb ist die Frage natürlich, wer wird halt das beerben? werden sie es auch ohne einen richtigen Showrunner hinkriegen. Ist ja immer bei so einer Animationsserie immer eigentlich das Wichtigste, die Animateure natürlich zu haben, die Stimmen alle dabei zu haben.
Und ein kreatives Mastermind dahinter so ein bisschen.
Genau, da müssen die halt einen Ersatz finden und ist halt die Frage, wie groß sein Einfluss innerhalb dieser Qualität war.
Das wird sich alles zeigen,
ja.
Aber auch das wird sich irgendwie zeigen. Ich sag's mal so, es ist ja keine kleine Indie-Produktion, die das macht, sondern ein gewisses Studio namens Disney.
Disney, Marvel, ja.
Ja, genau. Mögen die Festspiele beginnen und ich sag, wir rauschen weiter von Disney zu Disney, denn die nächste Reihe hat ja auch etwas mit dem Mäusekonzern zu tun und die gibt's nach einer kleinen Pause. Denn von MutantInnen kommen wir zu Affen. Nach Genosha, dem MutantInnen-Staat, kommen wir zum Planeten der Gibbons, der Orang-Utans, der Schimpansen, der Gorillas, zum Planeten der Affen.
Der Menschenaffen.
Der Menschenaffen, richtig. Es dürfen auch Lemuren dürfen auch da sein, glaube ich. Wovon reden wir jetzt? Was ist das jetzt? Der neue Film Planet der Affen, New Kingdom. Nicht für New Kingdom, glaube ich, nur New Kingdom, ne?
Ja, New Kingdom ist der deutsche
genau.
Oder europäische Titel.
Genau, in Amerika heißt er
Kingdom of a Planet of the Apes.
Yep, Kingdom of a Planet of the Apes. Da finde ich ja fast den europäischen Titel mal ein bisschen angenehmer.
Es ist halt immer bei den US-amerikanischen Titeln immer ein sehr, man sagt im Englischen mouthful, weil du halt immer zweimal of the im Titel mit dabei hast.
Ja, eben. Aber ja, der ist jetzt im Kino. Kinostart war der 9. Mai 2024. Wir nehmen ja heute am 17. auf. Das heißt, der Kinostart ist schon eine Woche her. Wir haben ihn trotzdem mitgenommen, weil wir uns beide sehr auf dieses Franchise immer freuen, glaube ich. Ich erst seit kurzem, weil ich die erst alle nachgeholt habe. Aber ja, und zweitens auch ganz wichtig, weil der, glaube ich, auch gar nicht so unerfolgreich an den Kassen bis jetzt war, oder?
Die ganzen, jetzt explizit der Film oder die Reihe?
Die Reihe und der Film an sich auch nicht so schlecht.
Alle drei Filme vorher, also von der neuen Trilogie, waren erfolgreich. Die wurden zwar kontinuierlich, sind sie ein bisschen alle abgesunken. Der erste war ein Mega-Erfolg damals. Mhm. Dann mehr Budget, aber auch ähnlicher Erfolg dann beim zweiten Film. Der dritte war dann ein bisschen schwächer im Box-Office, aber hat immer noch Gewinn eingespielt. Und dieser ist jetzt auf einem ganz guten Weg. Zwar der schwächste Start natürlich der Reihe,
ja.
Aber immer noch ein sehr guter Start.
Genau, aber ja, was ist denn Planet der Affen? Planet der Affen, du meinst irgendwie neue Reihe? Ja, ganz kurzer Abriss. Die Filme der Planet der Affen-Reihe datiert schon ein bisschen länger her. Fans der Serie Mad Men können sich vielleicht daran erinnern, dass Don Draper in Staffel 5, glaube ich, oder 6 ist es, 6 glaube ich, mit seinem Sohn mal im Kino ist und sich Planet der Affen anschaut.
Ja.
Und wer weiß, in welchem Jahrzehnt Mad Men spielt, nämlich in den 60ern, 50er, 60er, 70er, aber zu dem Zeitpunkt Ende der 60er, ja, kann sich denken, dass das schon ein bisschen her ist.
Genau, 1968 nämlich kam ein Film raus, der Planet der Affen hieß, oder Planet of the Apes auf Englisch, von Franklin J. Schaffner. Und ein Film, der damals sehr populär geworden ist, nicht nur aufgrund eines berühmten Endes, sondern auch wegen einer bestimmten Marke, nämlich die dadurch entstanden ist, und zwar das Make-up-Department, was damals für den Film verantwortlich war, wurde damals sehr gelobt für hautnahe, lebensechte Affenmasken oder Menschenaffenmasken, die Stunden gedauert haben, sie anzubringen. Ich glaube, die saßen da wirklich 10 Stunden, um die Masken halt pro Tag an die DarstellerInnen anzubringen. Und auch heute noch natürlich ein State of the Art, sich sowas an praktischen Effekten anzugucken, an Make-up-Effekten, ein tosendes Beispiel.
Genau, und Make-up wurde, glaube ich, zum ersten Mal so richtig wichtig, außer wir schminken mal jemanden so ein bisschen. Das muss man sagen, das war richtig krass.
Genau, wo halt es nicht halt nur eine Maske, sondern du hast halt wirklich eine krasse Emotion auch noch hinter dieser Maske.
Genau, also es ist wirklich Arbeiten mit den Gesichtsausdrücken so ein bisschen. Der Film, da war damals ein Riesenerfolg, ist auch eine Kritik auf Religion und so ein bisschen und so Fanatismus und auf die Menschheit an sich. Und ja, man muss sagen, dieser Film ist eigentlich so ein bisschen als Familienfilm gedacht, ne?
Ja.
Aber ist eigentlich gar nicht so familienmäßig auf der Subebene. Das ist ein ziemlich harter Tobak, muss man sagen.
Ist ein sehr düsterer Film. Also ich meine, um den Plot so ein bisschen kurz zu erklären. Raumfahrerinnen landen auf oder stürzen auf einem fremden Planeten ab, Die Frau im Cockpit stirbt natürlich als erstes direkt. Die Männer werden dann plötzlich von affenähnlichen Reitern gejagt, gefangen genommen. Zwei sterben auf dem Weg. Der Überlebende, gespielt von Charlton Heston, natürlich der große Leinwandstar natürlich zu der Zeit.
Genau,
mit Spartacus, Ben-Hur etc. bekannt geworden. Und heutzutage bei der National Rifle Association natürlich groß rumschwingt.
Ne, der ist auch tot.
Ja, früher meine ich.
Okay, deswegen meine
also
heute.
In den letzten Jahren auf jeden Fall immer mit dabei war, auf jeden Fall.
Genau.
Als Nebenkommentar.
Der kommt dann an, ihm wird gesagt, ja, die Menschen waren mal böse, wir haben uns gegen sie auch, wir haben gegen sie einen Aufstand gemacht und du bist jetzt auf dem Planeten der Affen so ein bisschen.
Genau.
Und ja, und
eingesperrt, wird als Tier quasi angesehen und man spielt die Uno-Reverse-Karte so ein bisschen dann.
Genau.
Nun ist er nämlich das Schaustellobjekt, das Wissenschaftsobjekt und da merkt man natürlich schon, wo die Kritik schon zu der Zeit hingegangen ist, auf Tierexperimente, Zoos, das Konzept generell, dass der Mensch erhaben sein darf gegenüber eines lebendigen Tieres.
Eigentlich ein sehr fortschrittlicher Film für das Jahr 1968, muss man sagen, ja. Ne? Und wir spoilern hier einfach mal, ne? Und er denkt die ganze Zeit, er landet auf einem Planeten und wir sehen am Ende, wo ist er gelandet? Ja, auf der Erde.
Auf der Erde, in einer fernen Zukunft.
Richtig. Und ja, das ist so ein bisschen der erste Teil, da das Ende des ersten Teils ist eben so ikonisch geworden. Es folgen 4 Fortsetzungen dieser Reihe,
ja.
Die von Mal zu Mal wechselhaft bis meistens grottig waren, muss man ehrlich sagen.
Es gibt Beneath the Planet of the Apes, der ist furchtbar. Der zweite Teil ist wirklich
Katastrophe.
Da kommt Charlton Heston auch nochmal vor. Man setzt quasi an, dort wo es ist. Und ich spoilere jetzt einfach mal ganz dreist, weil super wenige Filme, wenn wir Filme gesehen haben. Man sprengt einfach die Erde in die Luft mit atomaren Sprengköpfen. So, damit endet der Film. Der dritte ist dann ein Zeitreisefilm, wo zwei der Nebencharaktere dann in die Vergangenheit reisen, um halt gewisse Events zu verhindern.
Richtig, also eigentlich so wie Days of Future Past bei den X-Men so ein bisschen.
Ganz genau. Dann passiert,
der ist ein bisschen besser geworden.
Den mag ich sogar. Ich mag den sogar sehr gerne, weil er hat ein paar schöne Comedy-Elemente auch dabei und ich mag ja auch Zira zum Beispiel. Ist ja auch eine wirklich tolle Nebenfigur, auch im ersten Film schon gewesen. Die war ja eine der Wissenschaftlerinnen, die dabei war. Und dann Wir müssen natürlich andeuten, der vierte und der fünfte Teil sind nämlich wichtig jetzt zu erwähnen, weil die ja quasi dann für die neue Reihe essentiell werden, weil es geht nämlich halt um den Mythos Caesar. Und dieser wird nämlich schon im vierten und fünften Teil nämlich auch dann ein...
Und im dritten eigentlich. Und im dritten eigentlich.
Im dritten wird quasi seine Geburt quasi dargestellt und im vierten, fünften sein Weg quasi wie er von der Versklavung zum großen König der Affen werden.
Ja, wie so eine biblische Figur, eigentlich wie so eine Art Jesus und Moses auf einmal so ein bisschen wird er da zum großen Heilsbringer. Die Filme an sich sind beide trotzdem Schrott, muss man sagen.
Die sind nicht gut, aber die bringen auf jeden Fall diesen Mythos oder diese ganze Lore quasi von diesem Planet der Affen immerhin zu einem interessanten Punkt, an dem auch irgendwann mal sich ein paar Leute gedacht haben, ey, lass uns doch das nochmal, wir fanden die Filme auch Schrott, aber lass uns doch mal einfach diese Geschichte nehmen.
Und davor nochmal 20 Jahre davor oder 10 Jahre davor mit Tim Burton Neuversuch planen.
Ja. Es gibt noch ein Remake natürlich von Tim Burton.
Das wollen wir nicht verschweigen.
Was den ersten Film halt nochmal versucht, modern aufzubiegen.
Absolute Katastrophe, dieser Film. Aber Mark Wahlberg ist dabei.
Richtig.
Und dann eben dieser Ansatz, den du meintest mit
Genau,
2014 kommt dann, oder ist es
2014? 2014 war der zweite Teil.
Ah, 2011 kommt der erste raus, glaube ich.
Ja.
Genau, nämlich Planet of the Apes.
Rise of the Planet of the Apes.
Genau, ja, Rise of a Planet of the Apes, der dann sozusagen diesen Caesar-Mythos sozusagen wieder aufnimmt. Und wir haben in dem ersten Film sozusagen eine Origin-Story, würde man bei SuperheldInnen-Filmen sagen. Damals James Franco unter anderem.
Wir dürfen dann auch sagen, dass Andy Serkis nach Gollum dann seine nächste Motion-Capture legendäre Performance natürlich abgibt als Affe Caesar, wo damals, glaube ich, einfach alle sehr beeindruckt waren, wie fotoreal doch die Darstellung von ihm und seinen Expressionen im Gesicht waren.
Genau, und das war dann sozusagen der Start dieser Trilogie, die wir jetzt dann gerade genannt haben, die unterm zweiten, im dritten Teil mit einem Namen zu verbinden ist, nämlich Matt Reeves.
Ja.
Dem Mann, der später The Batman machen sollte.
Ganz genau.
Der ja vor 2 Jahren in die Kinos kam.
Ja.
Und genau, besonders der zweite Teil dieser Trilogie, nämlich Dawn of the Planet of the Apes, war für mich, als ich den gesehen habe, so ein Wow-Effekt. Weil der ist wirklich, der ist grandios gemacht mit Gary Oldman, mit Woody Harrelson. Ist der auch im Cast? Nee, das ist der im dritten.
Nee, nee.
Woody Harrelson ist im dritten.
Ja, Jason Clarke.
Jason Clarke ist dabei, Gary Oldman ist dabei.
Ja.
Also es ist wirklich ein Film, wo du da denkst, okay, das ist ein krasser Kriegsfilm, krasser gesellschaftlicher Kommentar.
Total. Und ich habe den damals, das war der erste Planet der Affen, den ich im Kino gesehen habe, Rise, da war ich noch ein Mythe jung.
Warst du da schon Cineast oder warst du noch Kinogänger?
Da war ich noch Kinogänger. Ich habe eine kleine Anekdote von meiner Seite da noch. Ich habe alle Planet der Affen Filme an einem Sonntag mir mal angeschaut. Also ich kannte nur den Originalen vorher. Das war, wie gesagt, im Jahre, das müsste so Ende 2011 gewesen sein. Da liefen die alle auf Sky bei irgendeinem Sender und von morgens 8 Uhr habe ich mir dann wirklich alle Filme angeguckt. Die gehen ja auch, die ganzen Fortsetzungen gehen auch alle.
Die gehen alle zwischen 80 und 100 Minuten. Ne? Also.
Ja, genau. Und mir die alle an einem Tag anguckt und dann war die TV-Premiere oder die Pay-TV-Premiere dann von Rise damals gewesen.
Ja.
Und ja, dann habe ich mich entschlossen, dann ins Kino zu gehen und um auch nochmal einen kleinen Kreis zu schließen, der kam ja auch 2014 raus. 2014, ein ziemliches Banger-Jahr, was auch Blockbuster-Kino anging.
Ja.
Mit Days of Future Past, was wir gerade erwähnt haben. Und jetzt auch eben mit Dawn of the Planet of the Apes, der meiner Meinung nach für mich ein perfekter Blockbuster war. Der hatte charakterliche Tiefe gehabt, der hatte Gesellschaftskritik gehabt, der hatte wahnsinnige CGI-Effekte gehabt.
Der sieht auch noch 10 Jahre später noch super gut aus.
Ja. Wie gesagt, die Affen sind so gut animiert, ne? Das ist natürlich der große Aufhänger auch gewesen für diese ganze Reihe, dass das CGI einfach wirklich, ich sag's jetzt gerne, einfach State of the Art einfach ist.
Mhm.
Und ja, dieses Momentum nehmen die natürlich dann auch mit für den dritten Teil, der dann zum Kriegsfilm dann wird. War of the Planet of the Apes.
Genau, kam 2019 raus.
Nee, 17.
17.
17.
Stimmt, da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht. Den habe ich nämlich damals die Trailer gesehen, ich kannte die Reihe nicht.
Ja.
Und jetzt, 7 Jahre später, kommt ein vierter Teil. Und die erste Reaktion, die ich mir dachte, ohne die Filme gesehen zu haben, braucht sowas wirklich?
Brauchen wir das noch? Richtig.
Ja.
Weil der Trailer natürlich auch schon sehr schnell andeutet, okay, es wird eine neue Saga werden. Es ist ohne Caesar. Es macht nämlich einen großen Zeitsprung nach der ganzen Zeit. Und wir müssen uns also mit dem Planeten auseinandersetzen, mit neuen Charakteren, einem neuen Regisseur, mit Wes Ball nämlich.
Genau, der hat diese Maze Runner-Filme, glaube ich, gemacht.
Ganz,
ne?
Genau. Genau, also hat sich sehr viel mit Young Adult-Verfilmungen auseinandergesetzt. Maze Runner, ja, wo so Leute wie hieß der nochmal, Logan Lerman oder sowas bekannt geworden sind?
Nee, Logan Lerman ist Percy Jackson.
Percy Jackson, stimmt.
Also, das weiß ich sogar. Nein, aber genau, eher sehr so diese Maze Runner-Filme. Da war zum Beispiel, Maze Runner war Dylan O'Brien.
Dylan O'Brien, genau.
Genau, den man
und,
ja auch.
Und Will Poulter damals noch.
Will Poulter, ja stimmt. Und Cary Scodelario, die man ja aus Dings kannte,
ja.
Aus Skins damals. Genau, also eher dieser Young Adult-Regisseur. Und natürlich eine ganz neue Zielgruppe. Man muss sagen, ne, so da wird jetzt eine Zielgruppe rangeführt, die vielleicht mit so 2021 dahin geht. Die waren damals 13, sowas. Die waren zu jung für die Planet der Affen-Filme im Kino,
ja.
So ein bisschen. Da ist die Sache, ja, klappt das jetzt? Und ich muss sagen, bei mir gestern hatte ich einen Vater zum Beispiel, der mit seinen Kids da war und die waren so 15, 16, würde ich sagen.
Ich habe schon gedacht, du sagst, die waren so 5.
Nee, aber da habe ich mich gefragt, ist dieser Film ab 12 oder ab 16, ist die Frage. Weil das habe ich mich kurz gefragt, weil dieser
Film... Ab 12.
Ab 12, ne? Weil die waren noch nicht so alt und da dachte ich mir, krass, weil dieser Film ist schon ziemlich brutal. Man muss sagen, während die alten Filme natürlich auch in damaliger Zeit sicherlich brutal waren, sind sie heutzutage relativ halt, ja, zahm und sozusagen harmlos anzuschauen.
Ja, ab 12.
Ab 12, aber der jetzige Film, und da wollen wir schon ein bisschen, können wir da hinkommen, ne, ist ja schon nicht ohne, muss man sagen. Da ist schon sehr viel, ja, Schießerei und Explosionen und sowas. Also es ist nicht so, dass
also,
ich sage, ja,
also,
es ist ganz friedfertig.
Aber auch schon 2017 war der ab 12
okay.
Tatsächlich.
Ja.
Also auch selbst der Kriegsfilm unter denen.
Ja. Aber ja, Kenan, funktioniert dieser blutrünstige Aspekt für dich? Ist das was die Planet der Affen-Reihe irgendwie ausmacht?
Nein, absolut nicht. Ich finde, getragen wird das nämlich eigentlich von dem Hauptkonflikt des ganzen Films, und zwar der Konflikt Affe gegen Mensch letzten Endes. Mhm. Auch hier hat man natürlich... Um mal direkt in die Story mal ein bisschen einzutauchen. Wir folgen nämlich eine neue Generation von Affen, die quasi dort auf dem Planeten verweilen. Es ist halt Planet Erde. Es erinnert sehr ästhetisch an, kennst du diese Dokumentation, Eine Zukunft ohne Mensch?
Ja, glaube ich, mal gesehen.
Die, glaube ich, Anfang 2010er mal so gehypt wurde auf NTV oder
sowas.
Ja,
ich wollte gerade sagen, die lief doch immer so früher so wenn man gerade nicht so Softpornos irgendwie nachts liefen oder Hitler-Dokus, dann liefen die doch so ein bisschen.
Genau. Und da haben die auch gezeigt, so was ab einem gewissen Zeitpunkt passiert mit den Städten. Die werden alle sehr, sehr grün befallen, überall wächst alles heraus und kein Mensch existiert mehr. Und genau, und wir folgen dann eben einen neuen Stamm an Affen, eben mit Noah,
Ayani, Suna.
Suna, genau. Und dann auch noch später lernen wir auch andere Charaktere, wie Rucker zum Beispiel noch kennen.
Genau, der Adler-Clan heißt
genau.
Der
dort. Und ja, du kriegst erstmal die ersten 20, 30 Minuten mit, wie leben sie, was machen sie, wie ist so ein bisschen der ganze Clan strukturiert. Also du kriegst sehr viel davon mit. Und dann begegnen sie einem menschlichen Wesen plötzlich. Und zwar Nova. Oder wie wir auch später erfahren, heißt sie May.
Genau.
Gespielt von Freya Allen.
Die man aus The Witcher kennt, zum Beispiel. Aus der The Witcher-Serie.
Stimmt.
Genau.
Und Gunpowder Milkshake, falls du den gesehen hast.
Den habe ich nicht gesehen.
Willst du auch nicht sehen.
Aber ja, da kann man sagen, ne, das ist so ein bisschen der Grundkonflikt, denn als AntagonistInnen werden andere Affen präsentiert, die unter einem sogenannten Proximus Caesar, einem diktatorischen Affen, der sich selbst als Reinkarnation des vorhin genannten Caesars sieht, und deswegen andere Affen unterjochen will.
Gesprochen von Kevin Durant.
Ich dachte immer, und auch gecaptured auch, nicht nur gesprochen.
Ja.
Genau. Ich dachte immer, Kevin Durant, dass irgendwie dieser Basketballspieler Kevin Durant jetzt einfach spielt, weil der hat doch in irgendeinem Film vor kurzem auch nochmal mitgespielt, bei Abigail spielt er auch mit. Also, okay, ist jetzt nach Michael Jordan der nächste irgendwie Basketballspieler, der irgendwie sich in der Schauspielerei probiert, aber nein.
Nee, der Mann hat schon 46 Filme.
Ja, okay, gut, aber das ist mein Fehler.
Der hat in Wolverine noch damals mitgespielt.
Ja, ich weiß, aber das, als ich das Gesicht gesehen habe, wusste ich dann, wer das ist. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, okay, Kevin Durant, der Basketballspieler, krass ist der.
Ja, Kevin Durant hat bei den Spurs, glaube ich, gespielt, oder?
Der hat bei den den Nets auf jeden Fall gespielt.
Ja.
Und bei den Oklahoma City Thunder, glaube ich.
Ja, das ist ein kleiner Basketball-Exkurs von zwei Leuten, die keine Ahnung davon haben.
Egal, richtig, genau. Ja, die Niners aus Chemnitz, die finde ich gut. Genau, nein, aber ja, wir haben hier Proximus Caesar, diesen Affen, gespielt von Kevin Durant, der so ein bisschen diktatorischer Herrscher ist. Und man muss sagen, das hat alles schon so ein bisschen seine römischen Allegorien, die hier gezeigt werden. Und dessen ist sich der Film auch total bewusst. Ne? Also
natürlich.
Ist jetzt, der sagt es auch so ein bisschen. Naja, siehst du, ne? Also liest dir mal die römischen Bücher durch. Du weißt, woher das kommt.
Ja.
Und ich finde, ich bin ehrlich, dieser Kriegsteil, wenn der so bombastisch ist, der steht diesem Film einfach nicht so ganz. Das ist nicht so mein Ding. Und ich mag auch irgendwie diese Figur von Nova nicht so, weil es so eine gezwungene Rivalität ist, die da jetzt erarbeitet wird.
Das Ding ist, Ich gehe bei beiden Parts mit. Das Ding ist, glaube ich, das Spannendste ist halt immer, dass es einen ideologischen Konflikt einfach gibt. Es gibt einfach diese Frage, können zwei intelligente Spezies koexistieren? Wenn der Mensch schon miteinander nicht wirklich koexistieren kann und sich quasi seit Jahrtausenden schon quasi immer in Krieg mündet und abschlachtet aufgrund von territorialen Konflikten und so weiter und so fort.
Dann wird er es nicht akzeptieren, wenn noch eine weitere Rasse dazu kommt und sagt, wir hätten auch gerne Rechte.
Ganz genau. Dann wird's kompliziert. Und das ist ja das Spannende, das dann nochmal zu erleben. Wie kann eigentlich so eine fehlbare Rasse wie der Mensch letzten Endes
ohne der Schöpfung sein?
Ja, ganz genau. Und was passiert, wenn auf einmal ein Stamm dazukommt, der plötzlich intelligenter sein kann oder schneller sich weiterentwickelt? Das sind die Fragen, die halt super spannend sind. Wie würde der Mensch damit umgehen? Wie geht auch die andere Spezies damit um? Und es ging eigentlich für mich auch nie wirklich um Krieg, sondern es geht halt eben um den Glauben daran, an sowas wie eine Koexistenz auch zu haben. Und das ist ja auch das, was ja auch letzten Endes ihn auch antreibt, den guten Noah.
Richtig.
Und zu Nova. Ich glaube, der größte Fehler, den man hier gemacht hat, ist meiner Meinung nach die Casting-Entscheidung, die getroffen wird. Ich finde nämlich Freya Allen nicht gut in dem Film. Mich überzeugt sie sehr wenig, weil ich finde, auf dem Papier eine junge Frau reinzunehmen, ich hätte sie vielleicht so ein bisschen jünger gecastet oder charakterisiert, dass sie eigentlich ein relativ Menschen, der eigentlich sehr unschuldig ist, in dieses ganze Cluster mit reingezogen wird, in diesen ganzen Konflikt und dadurch halt lernen muss zu überleben und Wissen auch anzueignen, aufzusaugen und zu lernen, wie beide Parteien und wie beide Spezies zu funktionieren, ist eigentlich auf dem Papier eine geile Idee. Und ich finde, es gibt auch am Ende eine interessante Wendung, die angedeutet wird für sie. Und auch gerade um moralische Fragen auch neu aufzuwiegen, sind es gute Entscheidungen. Ich finde nur persönlich, kaufe ich ihr persönlich diese Art, diese Rolle, wie sie angelegt ist, nicht ab. Es gibt so einen schönen Term, den Luca letztens gesagt hat, als wir aus dem Kino rausgehen. Die sieht aus, als wüsste sie, was TikTok ist.
Ja, ich kann's nachvollziehen.
Und ich finde halt auch gerade das Make-up-Department und Kostüm-Department für sie auch keinen guten Job gemacht, dass es irgendwo aussieht.
Das ist also, zu glatt poliert.
Es ist manchmal zu glatt poliert. Die Zähne sind zu weiß. Der Schmutz sieht sehr wässerig aufgetragen aus. Es gibt einen Grund, warum es so ist. Das wird im Film angedeutet. Aber ich glaube, ich fand es nicht überzeugend genug tatsächlich.
Ja, kann ich verstehen. Dennoch muss ich sagen, und da ist ja das Ding,
ja.
Dieser Film ist nicht schlecht. Wir mochten den beide.
Ja, genau. Wir fangen jetzt, glaube ich, gerade hier nur an, so ein, zwei Schwachstellen vielleicht schon des Films mal aufzulegen.
Genau, die müssen wir nämlich rausnehmen aus der Rechnung, um am Ende zu sagen, warum der uns dann doch irgendwie an sich jetzt nicht missfiel, muss man sagen.
Ich mochte ihn.
Und ja, ich würde sagen, er ist der schwächste Film dieser neuen Quattro Formaggi Pizza. Ja. Und
es wird ja am Ende wahrscheinlich eine Hexalogie wahrscheinlich.
Eine Penta oder Hexalogie wahrscheinlich, ja. Genau. Das, was eben sehr gut immer noch funktioniert, ist halt der Look. Dieser Film sieht absolut fantastisch aus. Ich habe den im IMAX sehen dürfen und holy shit, das war wirklich vielleicht wieder mal wieder einer der bestaussehendsten Filme seit langem.
Ja, und es ist auch
wirklich... Also Blockbuster-mäßig.
Eben, das ist so schön, einfach das auch zu erleben. Wir meckern ja so häufig über Looks von hochbudgetierten Blockbustern, dass sie es nicht hinkriegen, aus dem vielen Geld, was sie zur Verfügung haben, wirklich einen guten Look hinzukriegen. Sei es wegen schlecht bezahlten VFX-MitarbeiterInnen, die halt wegen Zeitdruck dran rumrecken müssen.
Fragwürdige Regieentscheidungen.
Ganz genau.
Oder was weiß ich.
Ganz genau. Das könnten alles Gründe sein. Hier wirkt es zumindest nicht so, als ob es der Fall wäre, weil hier hat man sich wieder darauf konzentriert, was die Stärken auch der alten Trilogie waren. Nämlich der Look. Die Miss Motion Capturing. Die Affen, wie sie eingefangen sind. Und gerade
die Bewegung, das
die
Ganze.
Die Bewegung, die Emotion. Ich finde gerade Rucker, ist das so ein Orang-Utan, der halt im Film später auftaucht. Der hat so ein super, erstens einen sehr originellen Look. Ich finde, alle Bewegungen, die er gemacht, wirken lebensecht. Und ich hatte so ein Gefühl, stell den einfach in irgendeinem Realfilm daneben, er würde nicht wirklich auffallen. Außer dass es halt entsprechend auch unklar ist. aber ansonsten würdest du denken, das ist ein echter.
Ja, eben, also das ist wirklich toll gemacht und das funktioniert auch wirklich, wirklich gut. Ich mochte diesen Aspekt super gern.
Ja.
Und ich mag, dass dieser Film Genre bedient, was er in den letzten Filmen noch nicht hatte, nämlich so einen richtigen Western-mäßigen Look.
Ja.
So ein bisschen. Besonders die ersten 50 Minuten, würde ich sagen, 50 Minuten, die erste Stunde, hat das ziemlich viel Western-Elemente. Das ist so ein bisschen der einsame Affe, nicht
auf
der einsame Mensch,
der
aber
einsame Affe auf dem Pferd.
Der einsame Affe auf dem Pferd trifft ab und zu Menschen, rettet vielleicht mal oder rettet andere Menschen oder andere Affen. Gerät in Situation, gerät in Schwierigkeiten.
Du hast den Überfall auf das Dorf.
Den Überfall auf das Dorf, du hast den Bösewicht so ein bisschen. Du hast immer wieder Aspekte, die diese...
Showdown.
Und Showdown, du hast diese ganzen Western-Elemente drin. Und die finde ich sehr, sehr gut herausgearbeitet.
Ja.
Und ich mag auch diesen Young Adult-Touch, den Wes Ball so ein bisschen reinbringt, so ein bisschen.
Ja,
dass er so ein Community-Feeling aufbaut.
Ganz genau, ganz genau. Du hast halt eben mit Noah auch, finde ich, eine sehr, sehr sympathische... gute Anführerfigur oder Leadfigur, bei der ich auch bereit bin, die nächsten zwei Filme, wenn sie kommen und bestätigt werden, auch mitzugehen. Dass der halt quasi der neue Lead dieser neuen Trilogie, der neuen Generation sein darf.
Richtig. Ich fand den Film eigentlich auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, vielleicht der schwächste Film dieser Blockbuster-Reihe, aber für einen Blockbuster-Film unfassbar.
Ja. Ein wichtiges Thema, das er für mich auch aufgegriffen hat, abgesehen der ideologischen Konflikte Affe gegen Mensch, ist für mich auch tatsächlich, wie gehst du an deine eigene Geschichte heran? Wie gehst du an historischen Revisionismus auch dran? An Nostalgie, an Mythen, an Verehrung auch von solchen Heldenfiguren? Weil siehst ja auch gerade durch Proximus und halt auch eben durch Noah zwei verschiedene Ideologien, wie sie halt an Caesar herangewachsen sind, wie sie herangeführt wurden an den einen und denselben Mythos und wie sie auch diesen auslegen. Find ich super spannend. Da kommt auch wieder natürlich der religiöse Teil. Wie legst du natürlich so eine Bibel, wie hast du eine Bibel früher ausgelegt, beispielsweise?
Total. Also, ich muss sagen, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Mhm. Wir haben ja auch schon ein bisschen weit auf der Uhr. Deswegen würde ich eigentlich abkürzen und sagen, von uns beiden gibt's eine schöne Empfehlung für diesen Film. Planet der Affen, The New Kingdom. Auch da, wie gesagt, schaut ihn euch dort an, wo es die größte Leinwand gibt, den besten Sound.
In Leonberg.
Ihr werdet Spaß haben, auf jeden Fall. Ich fand den, wie gesagt, sehr gelungen.
Ja. Ganz deiner Meinung, Leo.
Wunderbar, dann sind wir uns mal wieder einig, Kenan. Das ist ja in den letzten Folgen nicht immer gewesen, aber...
Ich wollte gerade sagen, gerade was den größten Film angeht, den wir besprochen
richtig,
haben.
Richtig, genau, aber ich glaube, bei diesem Film kann man gut einer Meinung sein. Und deswegen würde ich sagen, Kenan, wollen wir zur Musik, aber davor wollen wir nochmal kurz abbiegen?
Ich finde auch, kurz bevor ich abbiege, möchte ich auch sagen, so, wir haben ja beide 3,5 von 5 auf Letterboxd vergeben und der Durchschnittsscore ist auch bei 3,5. Also wir sind mit der großen Mehrheit auch mit vertreten.
Ja, wunderbar.
Aber ich sollte ja abbiegen und nicht eine kurze Bremsleistung hier zeigen.
Richtig.
Das tue ich ja schon oft genug in diesem Podcast. Also, 101. Folge, 101. Das heißt natürlich, das 101. Mal sagen wir euch, wo ihr uns finden könnt. Wo
das
ihr
haben
uns
wir in der ersten
können.
Folge nicht gesagt, Kindern, glaube ich.
Jetzt lass die Magie doch hier laufen. Also Leute, wenn ihr diesen Podcast fleißig hört und immer mit dabei seid, jede Folge mit dabei wart bisher, das würde mich gerne interessieren, ob ihr mal wirklich 101 Folgen durchgezogen hat.
Boah, vielleicht haben Leute nachgehört.
Ich kann es mir vorstellen.
Also wenn ihr jede Folge durchgehört habt, schreibt uns bitte.
Ich lade euch auf ein Eis ein.
Kenan lädt euch auf ein Eis ein und ich sag, wir machen auf jeden Fall einen Shoutout in der nächsten Folge, wenn die Person es will.
Das wär krass.
Okay, ja.
Ja. Genau. Wenn ihr dabei wart und uns auch so unterstützen wollt, dass der Algorithmus uns auch zu weiteren Personen deutschlandweit, weltweit heranspült.
Im Dachraum.
Genau, in den Dachraum spielt. Bewertet uns auf allen möglichen Plattformen. Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts.
Apple Music.
Google gibt es ja nicht mehr.
Google Podcasts gibt es nicht mehr. Overcast kann man uns nicht bewerten. Aber
Podimo.
Hinterlasst gerne Kommentare, sowas.
Genau.
Da hilft immer.
Lasst euch einfach blicken auf den Plattformen. Lasst was für uns da, sodass wir auch weiter eingespielt werden und halt von mehr Leuten entdeckt werden können. Genau. Des Weiteren sind wir natürlich auf Instagram vertreten mit bleibende_schäden.ae. Auf TikTok unter denselben Namen. Da kommen wir ja auch bald wieder ein kleines Comeback vielleicht.
Klar, sicherlich, natürlich.
Who knows? Das ist ja bei uns eine Achterbahnfahrt, was TikTok angeht. Genau. Und schadenkasten@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns natürlich auch alles, was euch durch den Kopf geht, reinbringen. Schickt uns Einladungen zu Premieren, zu sonstigen Events, wo wir gerne was dazu sagen wollen. Oder irgendwelche Empfehlungen oder sonstige Sachen. Alles, wir sind immer stetig erreichbar und antworten euch auch gerne darauf.
Wunderbar. Kenan, kommen wir nun zur bleibende Trackshaden-Playlist.
Der besten Playlist.
Der besten Playlist der Welt auf Spotify, leider. Ja, da gibt es ja bei uns immer die Songs, die uns abholen und die wir gut finden. Und wir vergeben eigentlich immer einen Certified Banger, einen Song, der uns besonders gut gefallen hat.
Ganz genau.
Kenan, haben wir da eigentlich immer was, bevor wir da in unsere einzelnen Picks geben? Haben wir einen Song, der uns in den letzten beiden Wochen gut gefallen hat?
Das ist die Frage. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen wenig geteilt.
Ja, genau, das stimmt.
Deshalb ist es schwierig, jetzt zu sehen, was dir gefallen hat. Hau mir gerne einen Vorschlag raus.
Wir können natürlich die Paula Hartmann mit Mako raushauen. Die fand ich gut. Wir können natürlich auch sagen, dass wir die neue Kack Motherfucker als Certified Banger haben.
Da war ich mir nicht sicher, ob dein Album.
Ich fand die auch gut. Ich mag Kack Motherfucker ganz gerne. Same. Ich fand die auch ganz, ganz, ganz nett. Ja. Ist nicht meine Lieblingssingle gewesen, aber ich würde sagen, das ist die, wo wir, glaube ich, die größte Schnittmenge haben.
Ich denke auch, weil ich den dir auch geschickt habe und du meinst ja auch, Person XY mochten den Song ja auch aus deinem Umkreis.
Richtig, ja.
Mit dem du unterwegs warst und
dann,
ja.
Sagen wir, das ist unser Certified Banger.
Kack Motherfucker mit Wickedest Game.
Richtig. Ein wunderbarer Bandname.
Ja, total. Gerade wenn du halt einfach in Deutschland mit unterwegs bist.
Richtig. Und halt aus Norwegen kommst und das ist ja Fantasiesprache.
Ja.
Glaube ich, ja.
Kann gut sein.
Genau, ja, ist es, glaube ich. Der guten Indie-Band aus Bergen in Norwegen. Kenan, was hast du auf dem Grill, den du da drauf packen kannst?
Ich bringe euch, ja, ich habe eine Künstlerin entdeckt, die habe ich dir auch mal geschickt, die Paula ja. Dalla Corte hieß sie,
ja.
Mit Ugly Beauty oder Good Girl Killer, such dir einen von den beiden aus.
Ugly Beauty von Paula Dalla Corte.
Genau. Ja. Die hat drei Songs aktuell, die sie rausgebracht hat. Fand ich alle drei eigentlich ganz gut. Kann man sich gut anhören, finde ich.
Ist doch sehr schön von mir. Gibt's die neue Mia Morgan, die ich ganz spannend fand. Also Mia Morgan ist manchmal top und manchmal nicht so top. Ich fand's eigentlich immer wieder ein bisschen geil, gerade wieder so ein bisschen so die hyperpoppige Richtung so ein bisschen zu gehen.
Ja, da ist sie nochmal komplett aus sich rausgegangen, finde ich, so ein bisschen. Und
ja.
Ich finde, sie hat eine sehr spannende Ausdruckssprache generell in ihren Texten und halt auch, wie sie die verbildlicht. Das ist immer das Spannendste an ihr eigentlich immer gewesen, fand ich.
Ja. Hast du noch was, Kenan?
Klar. Ich habe noch ein paar.
Ich könnte noch 3 bis 4 könnte ich machen, aber.
Same. Ich nehme Cage.
Ja.
Den neuen Song von ihr mit Chant de l'Avent.
Chant de l'Avent, ja.
Genau, den fand ich sehr, sehr, sehr gut.
Ich pack dann auf die Playlist den neuen Song von Die Mausis, dem Projekt von Drangsal und Stella Sommer, in einem blauen Mond. Ist ganz sweet und ja, ich mag die Mausis. Die Mausis sind Mausis. Packen wir drauf.
Genau, und dann nehme ich einen Song, der für einen Film, auf den wir beide ja gehypt sind, auch mit drauf sein wird.
Das Youngblood-Cover von, von You Give Love a Bad
We
Name.
We Don't Talk About Youngblood. Furchtbares Cover, möchte ich einfach nochmal sagen. Der Mann hat I Was Made for Loving You.
I Was Made for Loving You, ja klar.
Das war schreckliches Cover von aus dem Film Vorgang. Ich rede von Sloppy Jane und Phoebe Bridgers mit Claw Machine, der wohl jetzt bei I Saw the TV Glow mit dabei sein wird. Ein Film, auf den wir beide sehr gehypt sind.
Ich habe sehr Bock auf diesen Film, obwohl ich noch nicht viel gesehen habe. Ja. Aber ja. Also, ne? Sloppy Jane, Phoebe Bridgers, let's go. Ich packe die neue Blut aus, oder vom neuen Blutalbum Yin Yang, packe ich Was Home auf die Playlist.
Den fand ich auch toll, den hatte ich auch bei mir.
Das Album generell sehr, sehr gut, heute Nacht noch beim FIFA-Spielen, weil ich nicht schlafen konnte, angehört und für gut befunden. Hast du noch was?
Ich hätte noch ein theoretisch, aber hau erstmal du noch raus.
Ich pack noch drauf Burnout Ost-West, ich bin Fleischer. Und das ist zu wenig Fleisch. Das ist Punk aus Bremen, würde ich sagen.
Kenn ich auch.
Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind die auch bei Team Scheiße irgendwie involviert.
Okay.
Ein paar von denen. Also da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ich bin zu wenig drin, bin ich ehrlich, aber ich mag den Song irgendwie.
Okay.
Hast du noch was?
Ich würde noch Grüne Augen Lügen von Klein aber Ho noch mit reinnehmen.
Oh, Grüne Augen Lügen von Klein aber Ho.
Ja.
Okay.
Ansonsten passt das, glaube ich, erstmal.
Ich pack noch einen letzten Song drauf, der hat mich abgeholt, nämlich Yo Habib von So Bunny und Ericsson.
Ja,
hat mich heute Morgen einfach abgeholt und unter der Dusche fand ich gut. Und dann war's das, ne? Also
Ja. Die anderen Songs, die ich sonst hätte, habe ich entweder zu wenig gehört, um jetzt vielleicht beim nächsten Mal.
Vielleicht beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, Kenan, es war schön mit dir. Es war mal wieder eine lange Folge. Wir haben über eine Stunde gequatscht.
Ich wollte gerade sagen, ich find's gut. Ich find's gut. Wir haben unsere neue Location hier mal ausprobiert. Ich bin gespannt, wie sich das anhören wird.
Ja, wie gesagt, wenn es zu sehr halt, entschuldigt. Ich werde mal in der Postproduktion alles mal ausprobieren. Aber wir wollten einfach mal ein bisschen frischen Wind in unsere Beziehung bringen.
Absolut.
Ein bisschen mal,
einen neuen Anstrich verpassen.
Und dann würde ich sagen, wir veranstrichen uns und wir freuen uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal anschaltet bei der 102. Folge von Bleibende Schäden. Mein Name war Leo Solida.
Ich bin Kenan Hasic.
Und das war eine neue Folge von Bleibende Schäden.